Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu einem christlichen Gottesdienst gehört ein Glaubensbekenntnis. Da wird erkennbar, um welchen Gott geht es denn in diesem Gottesdienst. Und so haben wir zum Lob Gottes eben bekannt mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und darin gibt es im dritten Teil diesen Satz: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Nun ahne ich, dass der ein oder andere von Ihnen innerlich vielleicht aufstöhnt. Daran soll ich glauben? An die Kirche? Dabei ist ja schon zweifelhaft, was das eigentlich ist, Kirche. Welche Kirche geht es denn? Also so eine Kirche hier in Gunzenhausen oder etwas unbescheidener in Rom oder was Historisches, auch keine Puppenstube, die Hagia Sophia in Konstantinopel, einst die größte Kirche der Welt, dann 1000 Jahre Moschee in Istanbul. Ist das noch eine Kirche? Vielleicht eine islamische Kirche? Die Kirche ist also irgendwie auch ein Gebäude. So sagen wir, aber ich glaube, jedem ist klar, wir glauben nun nicht an irgendein Gebäude. Wenn manche Leute sonntags morgens zur Kirche gehen, dann denken sie zwar an ein Gebäude, ich gehe zur Kirche, aber sie meinen ja eher die Veranstaltung, die da stattfindet, nämlich den Gottesdienst. Also Gottesdienst und Kirche, das scheint irgendwie zusammenzugehören. Aber welchen Gottesdienst meinen wir? So einen? Oder so einen? Ist das jeweils eine andere Kirche? Sie merken, es scheint gar nicht so leicht zu sein, zu sagen, was das denn ist, was wir denn meinen, wenn wir Kirche sagen. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass diese Kirche nach unserem Glaubensbekenntnis auch noch heilig sei. Aber was ist nicht schon alles im Namen von Kirche geschehen? Wer denkt nicht, zumindest in der öffentlichen Debatte, an die Kreuzzüge des Mittelalters oder an die Judenverfolgung bis ins 20. Jahrhundert hinein, auch von frömmsten Leuten? Kirche wird schuldig, zum Beispiel, wenn sie segnet, was Gott nicht segnet. Ob es nun früher Waffen gewesen sind oder heute homosexuelle Partnerschaften. Da ist von Heiligkeit nicht viel zu sehen. Aber wir wollen nicht nur auf die anderen sehen, in anderen Gebäuden oder zu anderen Zeiten. Wie ist das denn bei uns? Kann man sehen, dass wir heilig sind? Heilig dem Herrn stand hier mal außen dran. Es stand auf unseren Mauern. Und wahrscheinlich haben auch manche gedacht, dass wir Schwestern in Tracht und wir Pfarrer und Mitarbeiter der Hensoldshöhe besondere Heilige sind. Vielleicht manchmal auch ein bisschen komische Heilige. Oder zumindest besondere Heilige sein wollten. Aber jeder, der bei uns hinter die Kulissen sieht oder hier wohnt, der weiß, wir können auch ganz schön schräg sein. Von einer besonderen Gottähnlichkeit, Heiligkeit ist da im Alltag nicht immer was zu sehen. Von einer heiligen christlichen Kirche ist also, egal wohin wir schauen, ob zu anderen oder zu uns selber, nicht viel und schon gar nicht Eindeutiges zu sehen. Und was folgt jetzt daraus? Für viele Menschen der Rückzug. Herr Pfarrer, habe ich so oft gehört, ich kann auch ohne Kirche Christ sein. Ich brauche die anderen nicht. Oder der Rückzug in die kleine Gruppe. Wir sind die wahre Kirche. Oder wir gründen die wahre Kirche. Meistens wird damit gemeint, wir gründen die Kirche, die uns gefällt, die unserem Geschmack entspricht. Wir wollen heute Morgen einen anderen Weg wählen. Wir wollen, also ich finde immer, schimpfen und klagen zu wenig und auf andere zeigen schon gar nicht sinnvoll und schon gar nicht geistlich. Wir wollen fragen, was glauben wir denn eigentlich, wenn wir das jeden Sonntag bekennen? Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Und was ist daran evangelisch, wenn wir von Kirche sprechen. Dazu soll uns dann gleich das evangelische Bekenntnis aus Augsburg helfen. Vorher aber müssen wir uns ein kleines Wort in unserem Glaubensbekenntnis ansehen. Eins von denen, das man ganz leicht übersehen kann, nämlich das Wörtlein an. Ich glaube an. An wen glaubt ihr? Ich glaube an Gott den Vater. Da kommt es zum ersten Mal. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und dann zum dritten und letzten Mal, ich glaube an den Heiligen Geist. Da steht also, wir glauben an den dreieinen Gott, an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Da steht aber nicht, ich glaube an die heilige christliche Kirche oder ich glaube an die Vergebung der Sünden oder so. Ich glaube an Gott als ein persönliches Gegenüber, aber ich glaube nicht an die Kirche. Gott bete ich an. Ihm gehört mein Leben, aber ich bete nicht die Kirche an. Ich bete auch nicht die Auferstehung der Toten an. Oder viele andere gute Dinge, die da stehen. Jetzt müssen wir ein bisschen deutsche Grammatik machen. Aber ich glaube, sie ist geistlich wichtig. Wir haben nämlich im Deutschen, wenn ich es richtig sehe, drei Möglichkeiten zu glauben. Die erste, ich glaube dir, sagen wir. Du hast etwas gesagt und das glaube ich dir. Gott, ich glaube dir. Was du in deinem Wort gesagt hast, dem kann ich vertrauen. Das glaube ich. Dann glaube ich nicht an etwas, sondern ich glaube Gott, dass er etwas getan hat, dass er etwas schenkt, dass er etwas erwartet. Ich glaube dir. Das ist die eine Variante. Die zweite, ich glaube an dich. Wenn wir das einem Menschen sagen, dann meinen wir meistens, ich glaube an dein Potenzial, an deine Möglichkeiten, ich glaube an dich. Wenn wir das Gott sagen, dann meint das, ich glaube an dich, dann heißt das, ich glaube, ich vertraue dir als Person. Ich glaube an dich heißt, ich vertraue dir. Ich bete dich an. Gott gegenüber. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, die heißt im Deutschen, ich glaube etwas. In unserem Alltagsdeutsch umschreiben wir das meistens, da sagen wir dann, ich glaube, dass es morgen regnet. Dann glaube ich nicht an den Regen, sondern ich glaube, dass etwas geschieht. Ich glaube etwas. Geistlich heißt das, ich glaube, dass Gott Vergebung der Sünden schenkt. Ich glaube, dass Gott ein ewiges Leben schenken wird. Ich glaube auch, dass er in dieser Welt eine Kirche geschaffen hat. Ich glaube etwas, nämlich einen Gegenstand dessen, was zu glauben ist. Eben die Vergebung der Sünden oder die Auferstehung der Toten oder aber die Kirche. Dann glaube ich nicht an die Kirche, sondern ich glaube, dass Gott Kirche schenkt. Ich glaube etwas. Ich glaube die Kirche. Das ist ungewohnt, so sagen wir meistens nicht. Aber Sie merken zugleich, schon mit dieser schlichten deutschen Grammatik holen wir die Kirche von einem falschen Sockel herunter. Sie ist nicht Jesus gleich. An ihn glaube ich. Ihm vertraue ich. Ihn bete ich an. Aber nicht die Kirche. Aber darum dürfen Sie jetzt nicht in die Ecke werfen und sagen, deswegen ist sie überflüssig. Denn sie gehört ja zum Glauben dazu. Es gehört zu unserem Glauben dazu, dass es eine Kirche gibt. Wer an Jesus glaubt, glaubt auch, dass es ohne Kirche nicht geht. Er glaubt, dass Gott eine Kirche schenkt und dass es ohne Kirche auch keinen Glauben gibt. Deswegen steht die Kirche mit im Glaubensbekenntnis. Sie ist ein Teil unseres, dessen, was wir inhaltlich glauben. Und darum bekennen wir das fast jeden Sonntag öffentlich mit unserem Glaubensbekenntnis. Also wir glauben nicht an die Kirche, sondern wir glauben die Kirche, dass Gott sie schenkt, dass sie da ist, weil er es will. Was aber ist nun diese heilige christliche Kirche, mit dem auch der Artikel 7 des Augsburger Bekenntnisses beginnt. Ich lese uns das einmal komplett vor, damit wir es auch im Zusammenhang gehört haben. Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben muss. Sie, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden. Wie Paulus sagt, ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, so in Epheser 4. Es geht also um, genau wie im Glaubensbekenntnis, eine heilige christliche Kirche. Drei Worte hat dieser Begriff, drei Teile für die Predigt. Fangen wir hinten an. Kirche ist Kirche. Denken Sie jetzt vielleicht, das ist ja albern, man kann ja ein Wort nicht durch sich selbst erklären. Aber wir schauen uns das Wort mal näher an und ich glaube, das hilft uns weiter. Das Wort Kirche ist nicht ursprünglich deutsch, sondern stammt aus dem Griechischen. Jetzt hatten wir eben deutsche Grammatik, jetzt machen wir noch Griechisch. Ich hoffe, Sie gehen nicht völlig genervt vom Unterricht nach Hause, sondern denken, das war ja spannend heute Morgen. Hinter diesem Wort Kirche steht ein griechisches Wort, das heißt Kyriakä. Kann man ja fast sogar aussprechen. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber da ist ein Wort drin, das kennen Sie, nämlich das Wort Kyrios steckt da mittendrin. Und das heißt auf Deutsch schlicht Herr. Jetzt ist natürlich sofort die Frage, welcher Herr ist denn gemeint? Klar, der Herr Jesus. Welcher denn sonst? Wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Da haben Sie es auch im Glaubensbekenntnis. Und daran erinnert dann auch die Confessio Augustana, das Augsburger Bekenntnis mit dem Pauluswort aus Epheser 4. Wir haben einen Herrn, dem wir als Kirche gehören. Kyriakä ist also das, was zu diesem Herrn gehört. Oder besser, Kirche sind die, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören. Für die Jesus Christus der Herr ist. Also Kirche sind die, die zum Herrn gehören. Das sagt schon schlicht dieses Wort, wenn wir über Kirche reden. Kirche ist also nicht zunächst mal ein Verein oder eine Behörde, ein Gebäude. Kirche ist auch nicht zunächst eine Gruppe frommer Leute, sondern Kirche sind Menschen, deren Herr Jesus Christus ist, die also der Herrschaft von Jesus unterstehen. Wie aber komme ich unter seine Herrschaft? Nicht, indem ich mich unter den Göttern des Landes umsehe und mir den passenden Gott aussuche, sondern es ist umgekehrt. Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Nicht ich suche mir den Herrn aus, sondern er zieht mich zu sich hin. Wie aber zieht mich der Vater? Wo erfahre ich etwas von Jesus, dem Sohn, zu dem ich hingezogen werde, der für mich gelitten hat, der sein Leben zur Sühne für unsere Sünde geopfert hat? Davon haben wir im Augsburger Bekenntnis im 4. Artikel gehört. Wo geschieht das, dass Gott mich zieht zu Jesus hin? Na klar, im Evangelium. Und darum sagt Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, muss da stehen, ja, Stutzer, durch das Wort Christi, also durch das, was Christus getan hat und was er uns zuruft, was dann im Wort der Schrift Text geworden ist und uns wieder lebendig ausgelegt wird. Da zieht mich der Vater zu dem Sohn hin. Und darum steht in der Mitte der Kirche die Versammlung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Hier im Gottesdienst wird Kirche zur Kirche. Und darum kommt alles darauf an, dass wir wirklich die Stimme des guten Hirten hören. Dass er durch sein Wort in der Heiligen Schrift auch zu Wort kommt. Wenn wir auf sein Wort hören, dann sind wir Kirche. Wenn nicht, dann sind wir auch nicht Kirche, egal was außen drauf klebt. Selbst dann, wenn es bei uns richtig feierlich wäre. Wenn wir viel beteten, wenn unsere Gefühle uns ganz nach oben trügen, wenn wir fleißig im Dienst stünden, wenn wir nicht auf unseren Herrn hörten in seinem Wort, wenn uns sein Evangelium von der Gnade nicht mehr erreicht, dann ist das alles leerer Betrieb. Egal wie viel Kirche oder Gemeinschaft oder sonst irgendwas Heiliges außen drauf steht. Es ist vielleicht ein frommer Betrieb, aber nicht mehr die Kirche Jesu Christi, denn sie lebt davon, dass Gott uns durch sein Wort erreicht. Und darum ringen wir in unserer Kirche immer wieder rum, dass das geschieht, dass das Evangelium rein gepredigt wird, dass wir die Sakramente Taufe und Abendmahl so empfangen, wie es dem Evangelium entspricht. Und darum gibt es an dieser Stelle auch manchmal Streit, weil wir an dieser Stelle empfindlich sind. Wenn es egal wäre, was wir glauben, dann könnten wir sagen, ist doch egal, Hauptsache du bist irgendwie fromm. Hauptsache du betest. Aber weil nicht unser Beten unseren Glauben macht und unser Kirche sein, sondern das Wort unseres Herrn, darum kommt alles darauf an, dass wir dieses Wort hören und nicht irgendein anderes Gedöns. Und darum wird es schräg und falsch, wenn an dieser Stelle falsche Töne zu hören sind. Darum haben sich Luther und seine Mitstreiter eingesetzt, um zu fragen, ist das noch Kirche, was wir in diesem großen frommen Betrieb leben? Oder hören wir längst auf falsche Stimmen, auch wenn sie fromm aussehen, kirchlich, geistlich aussehen? Und darum haben sie am Ende dieses Augsburger Bekenntnis verfasst, um zu sagen, das ist das Evangelium, das wir rein hören können. So muss es sein, damit wir die Stimme des guten Hirten hören. Denn wenn das Evangelium nicht mehr zum Zuge kommt, wenn sich andere Stimmen dazwischen mischen, auch fromme Stimmen, innere Stimmen, himmlische Visionen oder was auch immer, dann sind wir nicht mehr Kirche Jesu Christi, die er durch sein Evangelium baut. Wenn das jetzt aber stimmt, dass es nicht entscheidend ist, nein, wenn das stimmt, dass wir davon leben, dass Jesus durch sein Wort zu uns redet, dass sein Evangelium Gemeinde baut, dann ist es nicht mehr wichtig, wie wir Gottesdienst feiern und Kirche organisieren. Und darum heißt es dann im zweiten Teil, dass es nicht auf die Zeremonien, die äußere Gestalt ankommt. Meine Frau und ich haben vor vielen Jahren einmal einen befreundeten Pfarrer in Südafrika besucht. Das waren Zeiten, als wir noch mutig waren. Er gehörte zu einer lutherischen, ursprünglich weißen Kirche. Daneben gab es eine weitere lutherische Kirche in Südafrika, ursprünglich für die schwarzen Südafrikaner. Das war natürlich ein Skandal, dass hier Menschen, die gemeinsam zu Christus gehörten, nicht in einer Kirche verbunden waren, dass es nach Rassen getrennt war. Aber nach dem Ende der Apartheid war es nun gar nicht so einfach, diese beiden Kirchen zusammenzuführen. Die einen sangen nämlich Englisch, und das waren die Schwarzen. Und die anderen sangen Afrikaans und das waren die Weißen. Die eine Kirche war top-down organisiert, von oben nach unten runter mit einem ganz starken Bischof oben. Das waren die Schwarzen. Und die andere war eher demokratisch organisiert, von unten nach oben. Das war die weiße Kirche. Da merkt man schon, die Klischees, die wir im Kopf haben, passen auch nicht alle. Und beide Varianten waren jetzt nicht einfach falsch. Wenn die gemeinsame Mitte bei Jesus und durch sein Wort stimmt, dann kann es je nach Ort und Zeit unterschiedliche Strukturen geben, unterschiedliche Sprachen geben. Aber wir werden immer darum ringen, dass wir wirklich das Evangelium hören und dass wir alles daran ausrichten, dass es zu dem Wort Gottes passt. Und dann mag es Unterschiede in Gestalt und Form geben, aber die dürfen uns nicht mehr voneinander trennen. Jetzt gäbe es noch manches zur Kirche als Kirche zu sagen, vielleicht nachher noch im Gespräch mehr. Jetzt müssen wir uns unbedingt noch die beiden nächsten Aspekte anschauen. Die sind wieder mindestens so spannend wie der erste, aber etwas kürzer. Kirche ist Kirche, war das erste. Das zweite, Kirche ist katholisch und das ist gut evangelisch. Und zwar ganz einfach, im lateinischen O-Ton des Glaubensbekenntnisses steht Sancta Ecclesia Catholica. Griechisch heißt es so ähnlich. Und dieses Wort Catholica wird bei uns nun mit christlich übersetzt, bis in die Confessio Augustana hinein. Warum? Ganz einfach, die lateinischen und griechischen Kirchenväter dachten überhaupt nicht, als sie das geschrieben haben, an die römisch-katholische Kirche, die zentral vom Papst in Rom und seinen Bischöfen regiert wird. Für sie hieß katholisch einfach ganz wörtlich allgemein. Es geht um die Kirche, die alle Christen umschließt, die überall gültig ist und nicht nur eine Kirche in Rom oder in Wittenberg oder wo auch immer. Das ist dann erst, ich würde jetzt sagen, das römisch-katholische Missverständnis dieses Wortes Katholikos, was da steht. Und darum heißt es in unserem Artikel in der Confessio Augustana, dass alle Zeit eine Kirche sein wird. Also, dass allgemein gilt auch die Zeiten übergreifend. Und es ist die Versammlung aller Gläubigen, also nicht nur diejenigen, die jetzt gerade hier sind, sondern die sich auch woanders versammeln. Also geografisch umfassend. Es ist ein Leib, die einen Herrn hat und einen Glauben. Das ist mit katholisch gemeint. Also mit dem, was für alle und überall und in allen Zeiten gleiche Gültigkeit hat, nämlich dass Christus der Herr ist und wir auf ihn und von ihm her hören. Darum ist Kirche keine Sekte für ein paar Spezialisten, sondern die irdische Heimat für alle, die zu Jesus gehören. Das wäre das eine. Aber es gilt auch das andere, hier begegnet uns tatsächlich ein Allgemeingeltungsanspruch. Das, was wir hier glauben, ist jetzt nicht nur unsere Privatmeinung, sondern das gilt für alle. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, wie wir eben gesagt haben, dann gilt das nur ganz oder gar nicht. Entweder ist er der Herr über Leben und Tod oder nicht. Wenn er es aber ist, dann gilt das für alle. Dann gibt es keinen Weg zu Gott, zur Ewigkeit bei Gott, an Jesus vorbei. Und darum sagt Petrus voll Heiligen Geistes, in keinem anderen Namen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, gerettet werden, in die Heimat zu Gott zurückfinden. Und darum sind wir zugleich als Christen mit allen Gläubigen, allen Christusgläubigen auf der Welt verbunden, auch mit denen, die vor uns gelebt haben, im gleichen Glauben. Wir sind die katholische Kirche aller Zeiten, weltumfassend und für alle. Und der dritte und letzte Teil, Kirche ist heilig. Naja, wieder so ein Satz, der zum Widerspruch reizt. Jetzt denken wir natürlich bei dem Wort heilig dann doch ganz schnell wieder römisch-katholisch, zumindest mal im traditionellen Sinne. Heilige, das sind besonders tolle Menschen mit besonderen Leistungen, mit erstklassigen Wundern, die man irgendwie auch öffentlich präsentieren kann. Dagegen sagt nun unsere Erfahrung mit Kirche, auch hier sitzen heute Morgen nicht nur tolle Menschen, sondern auch anstrengende Typen. Hier sitzen Sünder sogar auf ihrem Stuhl. Und das ist jetzt nicht nur unsere Erfahrung. Sogar Jesus rechnet damit. Er lehrt uns beten, wie wir beten sollen. Wie sollen wir beten? Vergib uns unsere Schuld. Wie sollen Jünger beten? Jesus-Nachfolger, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bin und bleibe Sünder und die anderen augenscheinlich auch. Auch mitten in der Kirche. Und darum bekennen wir im Glaubensbekenntnis ja weiter, ich glaube die Vergebung der Sünden. Zum Kirche sein gehört schuldig werden, bis Jesus wiederkommt. Und die Vergebung der Sünden. Und wie geschieht sie? Eben durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Da werden wir sauber. Da nimmt uns Gott unsere Last ab. Darum hat auch Jesus gelitten, damit er das Volk heilige durch sein Blut. Jesus spricht, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wo ist also die Heiligkeit der Kirche zu entdecken? Nicht bei mir, nicht bei uns selbst. Nicht in irgendeinem Glied der Kirche, in irgendeiner Struktur von Kirche, in irgendwelchen leitenden Figuren von Kirche, sondern allein bei Jesus. In ihm sind wir heilige, geheiligte Menschen. In ihm ist auch die Versammlung der Gläubigen eine heilige Kirche. Wie aber gelangt diese Heiligkeit zu mir, zu uns? Wieder ganz einfach, im Evangelium. In dem, was wir aus dem Munde Jesu hören und empfangen. Darum war das ja so zentral, als wir überlegt haben, wie wird denn Kirche zu Kirche? Dir sind deine Sünden vergeben. Das darf ich hören und ich darf es sogar empfangen, schmecken und sehen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Weil Taufe und Abendmahl also zu den Mitteln gehören, in denen Jesus seine Gnade in unser Leben hineinlegt. Darum gehören sie für das Augsburger Bekenntnis in die Mitte der Kirche. Jetzt muss man ja sagen, in den Traditionen, in denen die meisten von uns aufgewachsen sind, spielen Taufe und Abendmahl keine überdimensionale Rolle. Das ist so irgendwie ein bisschen am Rande. Aber vielleicht nehmen wir das nochmal mit, weil in der Mitte der Kirche das steht, was Jesus für uns tat. Was er uns persönlich übermittelt, darum gehört die Predigt in die Mitte und mit ihr auch Taufe und Abendmahl, weil es da schmeckbar und spürbar wird, dass die Gnade Gottes in mein Leben hineinkommt. Wenn aber nun alles an Christus liegt, an seinem hörbaren und sichtbaren Wort, dann ist es zugleich nicht entscheidend, ob die Menschen, die uns das Wort sagen, die mit uns in der Kirche leben oder die neben uns beim Abendmahl stehen, ob ihr Glaube wirklich 100% echt ist. Und darum heißt es dann im 8. Artikel, den lese ich uns einfach nur noch einmal vor, ebenso, obwohl die christliche Kirche eigentlich nichts anderes ist als die Versammlung aller Gläubigen und Heiligen, jedoch in diesem Leben unter den Frommen viele falsche Christen und Heuchler, auch öffentliche Sünder bleiben, sind die Sakramente, also die Heilsmittel, gleichwohl wirksam. Auch wenn die Priester, durch die sie gereicht werden, nicht fromm sind. Wie denn Christus selbst sagt, ein Zitat aus Matthäus 23, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Pharisäer und so weiter. Sie merken, das ist eine ungeheure nüchterne Wahrnehmung. In der Kirche gibt es falsche Christen, Heuchler, öffentliche Sünde. Ich würde sagen, nicht nur in der Kirche, sondern bei uns. Und manchmal geht der Riss mitten durch mein eigenes Herz. Das ist jetzt keine Rechtfertigung für Heuchelei und unechten Glauben, sondern es ist ein Trostwort für angefochtene Sünder, für Menschen, die an ihrer Kirche, an ihrer Gemeinde verzweifeln. Entscheidend sind nicht die handelnden Menschen. Dann müsste ich verzweifeln. Dann könnte ich nicht Pfarrer, ja, nicht nur der evangelischen Kirche sein, sondern welcher überhaupt. Dann wäre ich auch nicht Rektor der Hensoldshöhe. Denn ich weiß doch, wie ich bin. Und ich weiß doch, wie es um meinen Glauben bestellt ist. Und darum verpflichte ich doch niemand auf meinen Glauben. Und sie sollen sich auch nicht an mir ein Beispiel nehmen. Was uns trägt, was uns miteinander verbindet, was uns zur Kirche macht, ist das Evangelium von Jesus. Und das bekennen wir gemeinsam. Und dafür übernehmen wir Verantwortung. Und so sind wir Teil der Kirche Jesu Christi. Amen.